Magazin International.
Herzlich willkommen beim Magazin International von Radio Flora im Internetradio oder am Computer unter www.radioflora.de. Im Studio heute Axel Kleinecke. Thema der heutigen Sendung ist die Integration von Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund in unserer Gesellschaft und in diesem Zusammenhang speziell der Begriff der deutschen Leitkultur. Ein Begriff, der als Voraussetzung für erfolgreiche Integration wieder im Gespräch ist. Es geht um die Frage, wie wir in Deutschland mit Flüchtlingen aus außereuropäischen Ländern umgehen sollen, die ihre eigenen Wertvorstellungen und ihre anderen Religionen nach Deutschland mitbringen. Ihre kulturelle, religiöse und ethnische Andersartigkeit scheint trotz unserer Werte von Menschlichkeit und Toleranz bei vielen eine Haltung von Angst und Abwehr zu verursachen, die das Fremde entweder ausgrenzen oder eliminieren wollen, dadurch, dass die Fremden sich zunächst und vorbehaltslos nicht nur unseren Werten und Normen unterwerfen, sondern auch ihre heimatlichen Wurzeln kappen und ihre gewachsene Identität aufgeben sollen, um gute Deutsche zu werden. Vor dem Vortrag mit dem Thema »Das Bollwerk – Deutsche Leitkultur« des Journalisten und Menschenrechtsaktivisten Holger Platter aus Göttingen, in dem er die Begriffe Leitkultur und Integration in ihrer sozialen und psychologischen Bedeutung untersucht, noch einige historische Vorbemerkungen zum Thema Fremdenangst in Deutschland. Die große Zahl von Menschen aus islamischen Ländern, die seit 2015 als Kriegsflüchtlinge und als politisch Verfolgte nach Deutschland kamen, ebenso wie die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, vor allem aus Afrika, haben ein altes Thema wieder aufleben lassen, das schon früher einmal anlässlich der türkischen und südeuropäischen Arbeitsmigration ins Spiel gekommen war. Die Rede ist von den 1960er und 70er Jahren, als die Wirtschaft der noch jungen Bundesrepublik Arbeitskräfte hauptsächlich aus der Türkei und Italien anwarb. Schon damals kamen als Reaktion auf die nur etwa 900.000 türkischen sogenannten Gastarbeiter in mehr als einem Jahrzehnt und weitere Migranten aus südeuropäischen Ländern in der Bevölkerung Ressentiments gegen die für die deutsche Lebensart und die Sicherheit vermeintlich bedrohlichen Fremden auf. In abwertenden Begriffen wie Kümmeltürken und für die Italiener Ithaka oder Papagalli spiegelten sich schon damals die diffusen Vorurteile gegen die sogenannten Ausländer und die Angst vor ihrem Anderssein. Menschen, deren Sprache man nicht verstand und von denen Gefahr zu drohen schien, sei es von einem schnellen Messer im Streit, sei es von ihrem südländischen Charme, der doch brave deutsche Mädels verführen könnte. Als die zunächst als Wanderarbeiter geholten Ausländer dann mehrheitlich dauerhaft blieben, war Assimilation, also bedingungslose Anpassung an unsere Lebensart, für jeden von ihnen, der in der Bundesrepublik leben wollte, selbstverständlich. Dass damit für die Menschen anderer Nationen eine demütigende Abwertung der eigenen heimatlichen Kultur verbunden war, ein entwürdigender Verzicht auf die eigene Identität, das wurde kaum reflektiert. Mit postkolonialer Arroganz sah man es einfach als selbstverständlich an, dass unsere christlichen Werte gepaart mit deutscher Pünktlichkeit und deutschem Pflichtbewusstsein sowie unsere junge Demokratie den damals in breiten Bevölkerungsschichten noch weitgehend unbekannten Kulturen orientalischer und islamischer Länder menschlich, gesellschaftlich und wirtschaftlich natürlich überlegen waren. Der wirtschaftliche Erfolg Deutschlands sprach ja für sich. Auch Europäer, etwa die faulen Griechen oder die sexy Italiener, um nur einige Beispiele zu nennen, fielen unter diese klischeehafte Abwertung. Eine solche unterschwellig unterstellte, kulturell bedingte Minderwertigkeit der Zuwanderer mit angeblicher Nachlässigkeit und Disziplinlosigkeit bei der Arbeit rechtfertigte natürlich auch ebenso selbstverständlich die Umerziehung zum deutschen Musterbürger. Gefordert war eine vollständige Assimilation unter Aufgabe der eigenen Identität als Voraussetzung für Integration. Die Aufnahme in die deutsche Gesellschaft war die Belohnung für die Anpassungswilligen. Heute leben rund 3 Millionen türkische Mitbürger in der Bundesrepublik, die, wie andere Migranten auch, anders als erwartet auf diese Zumutungen der deutschen Gesellschaft reagiert haben. Trotz der hohen Anforderungen, die neben dem schnellen Spracherwerb auch die autoritären, wenig pädagogischen Integrationskurse stellten, haben sie in großer Zahl nicht nur solche Kurse täglich noch nach ihrer schweren Arbeit erfolgreich absolviert, sie haben sich auch generell mit großer Flexibilität an das gesellschaftliche Leben in Deutschland angepasst. Bei all dieser erfolgreichen Integration haben sie aber auch etwas erreicht, was man jedem Deutschen in der Fremde hoch anrechnen würde. Sie haben sich nämlich dennoch einen Großteil ihrer kulturellen Identität bewahrt. Türkische Familienstrukturen und Werte, türkisches Essen und enge Bindungen an die Heimat. Das aber ist bis heute beunruhigend für die deutsche Gesellschaft und Politik. Man spricht von bedrohlichen Parallelgesellschaften, von möglicher Missachtung deutscher Werte. Die Identität, die eigene Würde, die sich diese türkischen Migranten, sie stehen hier, wie gesagt, nur als ein Beispiel für andere bei uns lebende ethnische und nationale Migrantengruppen, trotz des hohen Anpassungsdrucks bewahren konnten, bleiben weiterhin für die deutsche Volksseele das bedrohliche, ja gefährliche Fremde, das man ja gerade ausmerzen wollte. Das Tutti-Frutti, das bunte Durcheinander, als das die US-Amerikaner ihre Gesellschaftsstrukturen mit den verschiedenen Einwanderungsgruppen vor Trump noch gerne bezeichnet hatten, soll bei uns dem Melting Pot der totalen Einschmelzung ins deutsche Wesen weichen. Integration ohne Wenn und Aber und auch kein Doppelpass mehr. Ist das bei uns noch immer Konsens einer schweigenden Mehrheit? Wie wir wissen, hat sich unter dem Einfluss der erhöhten Zuwanderungsrate im letzten Jahrzehnt in Deutschland die öffentliche Meinung gespalten. Willkommenskultur und hohe Toleranz auf der einen Seite, Pegida, AfD und faschistische Ansätze auf der anderen. Die Politik versucht, dazwischen zu navigieren und vor allem einer in Netzwerken und auf den Straßen vermehrt sichtbaren Fremdenangst gerecht zu werden. Eine Angst, die vielfach schon in rassistischen Hass umgeschlagen ist. Populistisch manipulierte, dumpfe Angst vor dem ethnisch und religiös Fremden führen heute zu einem gefährlichen Erstarken faschistischer Tendenzen in unserer Gesellschaft. Ihre politischen Folgen sind neben der Abschottung der Grenzen des Bollwerks Europa nach außen im Inneren eine Neuauflage von rassistischer Fremdenfeindlichkeit in allen europäischen Ländern und damit auch des Integrationsdrucks für Migranten, wenn sie denn überhaupt aufgenommen werden und bleiben dürfen. In Deutschland ist im Rahmen der alten, arroganten Missachtung anderer Kulturen der Begriff der deutschen Leitkultur als erstrebenswerter Standard für alle Ausländer formuliert worden. Mit dem Inhalt dieses Begriffs und seinen sozialen und psychologischen Konsequenzen für jede Art der Integration setzt sich nun Holger Platter in seinem Vortrag auseinander. Hören Sie zuvor die griechische Sängerin Maria Faranturi in einem türkisch-griechischen Gemeinschaftsprojekt mit dem Lied »Auswanderer«. Leider können wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast dieses und die folgenden Musikeinblendungen als Beispiele interkultureller Musik anders als in der Sendung nur kurz anspielen. Ich bitte dafür um Verständnis und empfehle die CD.
Σαν το μετανάστη στη δική σου γη, μέρα νύχτα λύνεις, δεν είσαι στην πληγή. Κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα και δεν ξημερώνει να'ρθει η χαραυγή.
Das Bollwerk Deutsche Leitkultur. Zu den Anmaßungen einer Integrationsidee sowie zu einer Alternative dazu. Jedes Jahr im Sommer können wir in der Berliner Waldbühne ein besonderes Musikereignis erleben. Die Berliner Philharmoniker geben dort zum Ende der Saison ihr Abschlusskonzert, zumeist vor etwa 20.000 Menschen in der Waldbühne live, zusätzlich vor Hunderttausenden von Zuhörerinnen und Zuhörern am Bildschirm. Und jedes Mal werden wir dabei Zeuge eines Kulturfestes der besonderen Art. Werke von Komponisten aus aller Welt sind da zu vernehmen. Künstlerinnen aus aller Welt treten bei diesen Veranstaltungen auf. Und das Orchester selbst, das Berliner Philharmonische Orchester, wie es ganz präzise heißt, vereint in seinen Reihen ebenfalls Musiker aus aller Herren Länder. Das alles ist also jedes Mal weit übers Musikalische hinaus noch viel mehr als Musik, nämlich ein Fest der Weltkultur, ein Fest gegen jedwede Selbstüberhebung irgendeiner nationalen, gar deutschen Kultur. Und besonders prägnant trat dieses zutage im Jahr 2006. Denn da war das musikalische Entdecken fremder Kulturen, in diesem Fall der orientalischen Kulturen, sogar inhaltlich, sogar programmatisch, das Leitmotiv des gesamten Abends. Aber konkret. Am Sonntag, den 18. Juni 2006, gaben die Berliner Philharmoniker auf der Waldbühne ihrer Heimatstadt ein Konzert, wie üblich zur Beendigung der vorangegangenen Saison. Dirigent des Abends war der Estländer und heutige US-Bürger Neeme Järvi. Als Solistinnen wirkten mit die niederländische Geigerin Janine Jansen sowie die norwegischen Opernsängerinnen Marita Solbert, Sopran, und Ingebjörg Cosino, Mezzo. Das Musikprogramm stand unter dem Motto »Tausend und eine Nacht«. Und in der Tat wurden vor allem Kompositionen gespielt, die das Publikum in den nahen oder fernen Orient entführten. Die Ouvertüre zum Beispiel zur Entführung aus dem Serail von Wolfgang Amadeus Mozart, der orientalische Festmarsch aus der Suite Aladdin von Carl Nielsen, einem dänischen Komponisten, und schließlich die berühmte Meditation von Jules Massenet aus dessen Oper Thais, sowie Orchesterstücke aus der symphonischen Suite Scheherazade von Nikolai Rimski-Korsakow und Teile aus der Bühnenmusik zu Peer Gynt von Edvard Grieg. Letzteres deshalb, weil das gleichnamige Theaterstück von Ibsen zum Teil in arabischen Ländern spielt. Ohne Übertreibung lässt sich sagen, dieses Waldbühnenkonzert war zugleich ein Weltbühnenkonzert. Die Stars des Abends stammten aus Norwegen sowie aus Estland bzw. den USA, die Orchestermitglieder aus über 25 Ländern, vertreten sämtliche Kontinente dabei, und die Komponisten der Musikstücke kamen aus Österreich, Dänemark, Russland, Frankreich und Norwegen. Ein Fest des Internationalismus also, eine einzige Absage an jedwede nationalistische Verbohrtheit. Aber auch realisierte Utopie der Integration all dieser Nationen, der Integration unzählig vieler Kulturen, das eben gerade nicht. Indes, um den antinationalistischen Charakter dieses Festspielabends nicht kleinreden zu wollen, die folgenden Vorbemerkungen noch. Diese riesige Bühnenanlage im Berliner Grunewald, gestaltet nach dem Vorbild griechischer Amphitheater, war von den Nazis errichtet worden, 1936, pünktlich zu den Olympischen Spielen im faschistischen Deutschland. Von Josef Goebbels eingeweiht, sollte es nach dem Wunsch der NS-Erbauer vor allem germanische Tingbühne sein. Städte rein deutscher Theateraufführungen. Und benannt war die Waldbühne damals nach Dietrich Eckhardt, einem Nationalsozialisten der ersten Stunde. Einem Mann, dem Adolf Hitler als dem, Zitat, besten von allen Getreuen sein Buch »Mein Kampf« gewidmet hat. Heißt, gemessen an dieser Vorgeschichte, gemessen daran, dass der nationalsozialistischen Ideologie zufolge nur noch deutsches Denken, deutsche Künste, deutsche Künstler Geltung haben sollten, realisierte sich an diesem 18. Juni 2006 durchaus ein Gegenentwurf zu nationalistischem Denken und zu nationalistischer Praxis. Wie schön! Die Welt ist eine Welt geworden. Aber gleichwohl auch ein Modell der Integration. Ich verneine dies. Und um überleiten zu dem, was ich unter Integration verstehe, unter einer Integration, bei der nicht der große Fisch den kleinen frisst, begründe ich auch dieses Nein wie folgt. Erstens, wenn sich Integration auf derartigem Höchstleistungsniveau abspielt, bleibt die Frage offen, bezieht diese Integration auch alle anderen Menschen mit ein? Oder ist Leistungsselektion die Grundprämisse solcher Art der freundlichen Aufnahme von Fremden bei uns? Zweitens, bleibt Integration in dieser Variante nicht nur begrenzt auf Kultur? Was ist mit Integration im Alltagsleben? Was ist mit Integration in den Bereichen des bloß Zivilisatorischen? Drittens, hat an diesem Konzertabend wirklich Integration der Weltkulturen stattgefunden? Oder hörte man nicht durchweg nur europäische Musik, versetzt mit einigen Orientalismen? Und Überwindung des Hegemonialanspruchs westlicher Kultur fand an diesem Abend gerade nicht statt. Ich denke, so sehr das alles auf begeisterndste Weise eine Internationalismusfeier war, ein Integrationsbeispiel war dieser herrliche Konzertabend nicht. Das bedeutet für mich ins Positive gewendet, von Integration kann nur die Rede sein, wenn sie nicht an die Vorbedingung der erbrachten Höchstleistung geknüpft ist und wenn sie nicht beschränkt bleibt auf Westen und Kultur. Von Integration kann erst gesprochen werden, wenn potenziell jeder Zuwanderer freundliche Aufnahme findet bei uns, unabhängig von Höchstbegabung und sozialer Zugehörigkeit, und zwar freundliche Aufnahme findet bei uns gerade unter Anerkennung seiner Verschiedenheit im Vergleich zu uns. Integration ist nicht, was den Zuwanderer Anpassung, Aufgabe der Eigenart, Unterwerfung abverlangt, auch keine Zwangsmitgliedschaft in irgendeinem deutschen Verein oder eine Brieftasche voller Geld. Integration ist nur, was die Integrität der Betreffenden, die zu uns kommen, weder zerstört noch zu zerstören trachtet. Ohne Integrität keine Integration. Und damit habe ich meine erste, mir ganz wichtige These formuliert. Ohne Anerkennung des anderen in dessen Andersheit kann ich keine sogenannte Integration als Integration anerkennen. Und dass es ohnehin ratsam sein dürfte, diesen Begriff der Integration auszutauschen gegen einen anderen, gegen einen humaneren Begriff, das hoffe ich noch darlegen zu können. An dieser Stelle sei zunächst aber noch das Folgende allen Integrationsverlangern ins Stammbuch geschrieben. Integrität besitzt eine doppelte Bedeutungsdimension. Unter ihr verstehen wir zum einen die körperliche und auch seelische Unversehrtheit des Menschen. Und zum anderen ist mit dem Begriff der Integrität auch die moralische Unangreifbarkeit eines Menschen gemeint. Und ich sage an dieser Stelle bereits, aus vielerlei gegebenem Anlass, die Würde des Menschen. Das bedeutet, Integration ist Wahrung oder Wiederherstellung dieser doppelten Unversehrtheit. Integration, die dem anderen Menschen aber genau dieses abtrainieren will, dessen Integrität nämlich in diesem doppelten Wortsinn, die stellt sich gegen die Würde des anderen Menschen. Deshalb ist Integration, die auf Integritätszerstörung pocht, auch ein Widerspruch in sich selbst. Diese Art von Integration nimmt den Fremden nur bei uns auf, wenn der Fremde aufgibt, was für uns fremd an ihm ist. Integration des Klonidentischen ist aber keine Integration, sondern Karikatur derselben. Wer nur sein Spiegelbild begrüßen mag, zeigt sich nicht an dem Fremden interessiert, sondern feiert nur seinen eigenen Narzissmus. Er will sich im Grunde nur selber sehen und selber nur bestätigt sehen. Mit diesem Begriff des Narzissmus und mit diesem verqueren Verständnis von Integration bin ich bei einem Hauptbegriff meines Beitrags angelangt, beim Slogan nämlich von der deutschen Leitkultur. Mir scheint, bei dieser Phrase haben wir es mit der nach wie vor entscheidenden Propagandaformel für ein integritätszerstörendes Integrationsverständnis zu tun und mit blankem nationalistischen Narzissmus. Was, bitteschön, wird also verstanden unter deutscher Leitkultur? Nun sehen wir einmal davon ab, dass der Göttinger Wissenschaftler Bassam Tibi, Politologe und Syrer von Hause aus, 1998 einen durchaus anderen Begriff in die Debatte brachte, europäische Leitkultur nämlich. So stürzten sich unverzüglich zahlreiche Meinungsmacher in der Bundesrepublik auf diesen Begriff und modelten ihn um zur deutschen Leitkultur. Während Tibi lediglich, Zitat, Demokratie, Laizismus, Aufklärung, Menschenrechte und Zivilgesellschaft unter diesem Begriff verstand und dem Konzept der deutschen Leitkultur eindeutig widersprach, betrieben diese deutschen Publizisten und Politiker sofort eine Nationalisierung dieses Führungsanspruchs. Bereits Theo Sommer, angeblich liberaler Mitherausgeber der angeblich liberalen Wochenzeitung Die Zeit, deutete im Frühsommer 1998 Integration um in, Zitat, alternativlose Anpassung an die deutsche Leitkultur und deren Kernwerte, Zitat Ende, und setzte damit ein zwangsautoritäres Assimilationsverständnis in die Welt. Schon hier war also nationalistische Oberherrschaft der deutschen Kultur angesagt und Heterogenitätsdenken mit dem Fremden auf Augenhöhe hatte in diesem Kulturdenken keinen Platz. Friedrich Merz, seinerzeit Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion, brachte dann im Oktober 2000 diese Vielfältigkeitsfeindlichkeit auf den eigentlichen Punkt. Absage an jedwede Form von, Zitat, Multikulturalismus, Zitat Ende, sei angesagt. Dass solcher Art Monopolanspruch bei der Kulturdefinition auf Kultursimplifizierung hinausläuft, auf Verneinung und Vernichtung von anderen gelebten Kulturen im eigenen Land, war dem betreffenden Propagandisten dabei durchaus bewusst. Und selbst ein Ernst Bender, bis 1983 Präsident des Bundesverfassungsgerichts, unterstützte Sommer und Merz bei diesem Diskurs. Einen weiteren kulturbornierten Akzent brachte dann der Historiker Paul Nolte in die Debatte, seinerzeit Professor an einer kommerziellen Universität in Bremen. Nicht nur an, Zitat, deutscher Leitkultur sollten sich gefälligst alle Zuwanderer anpassen, sondern gleich auch noch an, Zitat, bürgerliche Leitkultur, Zitat Ende. Nicht nur der Chauvinismus von Deutschen meldete sich damit zu Wort, sondern gleich auch noch der Chauvinismus der deutschen Mittelklassen. 2004 war das und erinnerte fatal an den Umstand, dass fremdenfeindliches Denken bereits vorher einmal vor allem von diesen Mittelklassen ausgegangen war, während der Weimarer Republik nämlich als ganz überwiegend alter und neuer Mittelstand zu den Nazis überzulaufen begann. Der Historiker Nolte hätte das eigentlich wissen können. Doch auch klügere Vertreter der bundesdeutschen Politik trugen zur Legitimation einer derartigen Bevormundungskultur bei. Norbert Lammert meldete sich zu Wort, bereits damals im Jahr 2005 Bundestagspräsident. Europa habe eine, Zitat, kollektive Identität, Zitat Ende, zu entwickeln, so Lammert am 13. Dezember 2005 in der Welt. Und diese, Zitat, kollektive Identität brauche eine politische Leitidee, die sich notwendigerweise auf die gemeinsamen Wurzeln, auf die gemeinsame Geschichte, auf gemeinsame religiöse Traditionen zu beziehen habe. Zitat Ende. Zugegeben, das befürwortete eher europäische, nicht deutsche Leitkultur. Aber sollte dem Bundestagspräsidenten wirklich unklar geblieben sein, dass all diese Gemeinsamkeiten nicht abverlangt werden können von Menschen, die eben nicht von Anfang an Abendlandbewohner gewesen sind? Dass also Zugangsmöglichkeit abhängig gemacht wird von einem Nachholbedarf, der schlicht wegen Zeitablaufs nicht nachgeholt werden kann? Dass hier also ein eurozentristischer Monopolanspruch vertreten wird, der einem Zwangsausschluss aller Nicht-Europäer gleichkommt? Und dieses wäre Integration? Jörg Schönbohm, CDU-Mitglied und seinerzeit Innenminister des Landes Brandenburg, forderte 2007 gleichwohl von allen Einwanderern ein Selbstumerziehungsprogramm. Die Migranten hätten ihren Beitrag zur Integration zu leisten dadurch, dass sie sich den in Deutschland, Zitat, gewachsenen kulturellen Grundvorstellungen annäherten. Half demzufolge gegen die Nichtgemeinsamkeiten eines Lammert doch eine Zwangspädagogik? Nun, Alexander Dobrindt, seinerzeit CSU-Generalsekretär, sah das 2010 wiederum anders. Für ihn geht deutsche Leitkultur auf Christentum und Antike zurück, auf Zitat jüdische Wurzeln, auf Zitat Aufklärung und Zitat Humanismus. Titel seines Beitrages im Bayern-Kurier: Verweigerer deutscher Leitkultur gehören nicht nach Deutschland. Zitat Ende. So hört sich der verbale Rauswurf aller Muslime an, die an der eigenen Religion festhalten wollen. Mit aufgeklärtem Humanismus hat diese Islam-Exklusion nichts, aber auch gar nichts zu tun. Ein Deutschland, das aus seiner Geschichte gelernt hat, klingt so jedenfalls nicht. Und der Titelbegriff meines Beitrags, Bollwerk, drängt sich hier geradezu auf.
Und noch ein Stück aus der griechisch-türkischen Gemeinschaftsproduktion mit Maria Faranturi, Merhaba.
Σ' αγέρα στρέχομαι στους δρόμους, μπαίνω στις καρδιές σας, αείτε για χαρά. Σαν το μάι φέρνω κυμπού στη ζωή σας, αν θυματωμένα, αείτε για χαρά.
An dieser Stelle eine Systematisierung meiner Kritik an diesem Vorurteilskomplex deutsche Leitkultur. Erstens, an all den zitierten Äußerungen fällt auf: Alleinige Definitionsmacht darüber, was Leitkultur sei, schreibt sich hier das Gastgeberland selber zu. Eindeutig vertritt dieses Deutschland die Dominanz- oder Hegemonialkultur. Man könnte sagen, wir haben es mit Kulturimperialismus in einer Inlandversion zu tun. Zweitens, der Begriff der Kultur wird ganz überwiegend nationalisiert und damit auch jeder einzelne Mensch, der ihr zugerechnet wird oder nicht. Das bedeutet, auch die individuelle Identität eines jeden Einzelnen spielt hier keine Rolle mehr. Was zählt, ist dessen nationale Zugehörigkeit, sonst nichts. Dass ein jeder von uns mehr ist als nur Angehöriger einer Nation, egal. Und es ist nur logisch, bei einer derartigen Reduktion des Identitätsbegriffs auf nationale Zugehörigkeit, dass dann Leute herumlaufen, die darauf stolz sind, Deutsche zu sein. An dieser Stelle eine Gegenfrage nur. Wie kann ich stolz darauf sein, dass Beethoven die 9. Sinfonie geschrieben hat? Sorry, dieser Stolz, dieses nationalistische Identitätsverständnis ist größenwahnsinnig und gleichzeitig infantil. Drittens, die Fremden, die von draußen kommen und ergo ihren Beethoven nicht mitbringen können, können also aus deutscher Leitkulturperspektive nur eines sein: Objekte. Objekte von Assimilationsforderungen, von Arroganz und Unterwerfungsansprüchen. Viertens, besonders auffällig dabei, die Schwammigkeit dessen, was da eigentlich unter deutscher Leitkultur verstanden werden soll. Alles, was den Definitionsbeherrschern zu Pass kommt, kann demzufolge aufgesogen werden von diesem Schwamm. Bis runter zu sogenannt guten Essmanieren. Messer rechts und Gabel links vom Teller. Mit deutscher Leitkultur donnert sich ein undefinierter, ergo unbegrenzter, Führungsanspruch auf bis zu völliger Unüberprüfbarkeit. Fünftens, gleichwohl äußerst präzise hingegen die Exklusionskriterien, die mit diesem Slogan deutsche Leitkultur geliefert werden. Davon hörten wir schon. Weil kein Türke von Hause aus über eine gemeinsame Geschichte mit uns verfügt, gehört er auch nicht zu uns. Die Historisierung des Begriffs deutsche Leitkultur führt zu einem Integrationsausschluss mit Ewigkeitscharakter. Sechstens, noch unverschämter dabei die Theologisierung des Begriffs deutsche Leitkultur. Plötzlich, als hätte es jahrhundertelange blutigste deutsche Antisemitismusgeschichte nicht gegeben, wird nunmehr auch jüdische Tradition für deutsche Leitkultur usurpiert und, untrennbar damit verknüpft, wird die islamische Religion von eben dieser angeblich deutsch-jüdischen Leitkultur ausgeschlossen. Diese Theologisierung der Phrase deutsche Leitkultur nimmt also die berühmte Ringparabel von Gotthold Ephraim Lessing wieder zurück. Siebtens. Auffällig an dieser Phrase von der deutschen Leitkultur ist dabei die verbale Verschleierung des damit verknüpften Führungsanspruchs. Der Autoritarismus wird hochgejubelt zur Kultur, das Führen zu leiten heruntergedimmt. Kurz, dieser Slogan verbirgt gleichzeitig seine eindeutig antidemokratisch herrschaftslegitimierende Funktion und hat mit Kultur im Übrigen gar nichts mehr zu tun. Denn ganz einfach gesagt, Kultur mit Führungsanspruch ist keine Kultur. Beziehungsweise positiv formuliert, Kultur, das ist prinzipiell in Augenhöhe leben mit dem, was fremd und anders ist. Achtens, dabei sollte auch der Selbstbeweihräucherungscharakter dieser Formel deutsche Leitkultur nicht unbeachtet bleiben. Es darf bezweifelt werden, ob ein Begriff wie Kultur die realen deutschen Verhältnisse wirklich trifft. Allein die Behandlung der Alten, der Armen, der Arbeitslosen in unserem Land spricht eine andere Sprache. Und selbstverständlich auch die Behandlung der Zugewanderten bei uns. Die Sache ist aber auch der Geschichte nach falsch. Weder Aufklärung noch Humanismus, weder Wissenschaften noch Künste können derart ahistorisch Deutschland gutgeschrieben werden. Sie alle sind im Weltenaustausch entstanden. Künste und Wissenschaften kennen keine nationalen Grenzen, an denen sie Halt machen mit ihrer Neugier und Lernbereitschaft. Ganz besonderer Unfug dabei, das Ineinsetzen der deutschen Leitkultur mit Aufklärung und Humanismus, mit Menschenwürde und Menschenrechtsphilosophien. Auf all diesen Gebieten sind die Deutschen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein eher die Nachzügler gewesen, nicht deren Avantgarde. Ja, was die deutschen Mehrheiten bis Mitte des 20. Jahrhunderts betrifft, einschließlich ihrer sogenannten Eliten, sogar Gegner eher und Feinde von, Zitat, welschem Rationalismus und, Zitat, jüdischer Menschenrechtsphilosophie. Wie so oft vernebelt auch hier die Selbstbeweihräucherung den klaren Blick und die Luft, und Arroganz erweist sich ein weiteres Mal als Zwillingsschwester der Ignoranz. Neunter Punkt. Wenn schon diese Menschenrechts- und Aufklärungsgeschichte primär gerade nicht deutsch war, so war nicht mal deutsche Geschichte insgesamt im nationalstaatlichen Sinne deutsch. Erinnern sich diese Herren der deutschen Leitkultur nicht? Was im Dritten Reich und im Zweiten vorausging, dem Bismarckreich abgekürzt formuliert, das war als sogenanntes Erstes oder Altes Reich kaum mehr als ein begrifflicher Anspruch. Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, das war in Wirklichkeit nichts anderes als ein sogenannter Personenverbandsstaat, wie die Historiker diese merkwürdige Konstruktion nennen. Ein Sammelsurium diverser Verträge, mal gehalten und öfters gebrochen, von Kaisern und Königen, Kurfürsten und Päpsten, von Herrschern, die sich selbst zumeist als Venezianer oder Ungarn verstanden, als Österreicher oder Franzosen, als Bayern, Franken, Sachsen oder sonst noch was. Als eines aber ganz gewiss nicht. Als nationalstaatlich deutsch. Deutsche Nation, das gab es so wenig, wie es deutsche Kultur gab. Entsprechend stellen Begriffe wie deutsche Kultur und deutsche Nation auch eher konservative Rückprojektionen dar oder bornierte Wunschträumerei. Deutsche Nation, das ist nicht Geschichte, sondern Erfindung der Geschichte. Kurz, bei der Formel der deutschen Leitkultur wird der Mund sehr voll genommen, aber mit leeren Begriffen. Und damit zum 10. Punkt. Wenn gleichwohl Zuwanderern abverlangt wird, sich zu integrieren in diese vermeintlich existierende deutsche Identität, dann verlangt man diesen Zuwanderern eigentlich die Identifizierung mit einer Betrugsvokabel ab. So real die Forderungen sind, die an diese Phrase von der deutschen Leitkultur geknüpft sind, Kopf durch weg und rein in den deutschen Schießsportverein, gute Schulnoten und bitte kein Einmarsch in die deutschen Sozialsysteme, so fingiert ist die Begründungsformel dafür. Und deswegen kommt diese deutsche Leitkultur auch erst in einem Maßnahmenkatalog gegen Zuwanderer recht eigentlich zu sich selbst, in einer Kontraidentifikation. Ich bin damit beim letzten Punkt. Dieses Denken und Empfinden in den Kategorien der deutschen Leitkultur geht vor allem von einem aus. Das andere, das mit den Zuwanderern zu uns kommt, ist das Fremde. Das Fremde, das da zu uns kommt, ist das potenziell Gegnerische. Und das potenziell Gegnerische ist das auf jeden Fall zu Eliminierende. Anpassung, Assimilation sind nur freundliche Umschreibungen dafür. Die Formel von der deutschen Leitkultur, der sich die Zuwanderer zu unterwerfen hätten, macht aus Verschiedenheiten einen Gegensatz. Aber das andere ist keinesfalls gar zwangsläufig oder mit psychologischer Unvermeidbarkeit Gegenteil oder Gegensatz. Im Namen einer Propagandaphrase, an der alles falsch ist, der Führungsanspruch, das bornierte Kulturverständnis, der Nationalismus, soll ausgelöscht werden, was als Fremdes zu uns kommt und wagt, andersartig zu sein. Und damit komme ich zu meinem entscheidenden Punkt. Zu der Frage, wie hat eine Gastgebergesellschaft mit Kultur auszusehen, deren Verständnis von Integration nicht identisch ist mit Zerstörung fremder Integrität? Und welcher Begriff wäre tauglicher für die gute Aufnahme von Menschen bei uns, besser als dieser Begriff der Integration? Nun, ich halte diesem Bollwerkdenken ein Konzept des Respekts und der Akzeptanz, der Neugier, Sympathie und Offenheit entgegen und ich begründe dieses andere Konzept so. Andersartigkeiten, das bedeutet Verschiedenheiten. Verschiedenheiten, das bedeutet Vielfalt. Vielfalt, das bedeutet Versammlung von Einmaligkeiten. Versammlung von Einmaligkeiten bedeutet Reichtum, nicht Verarmung und Gefahr. Und dieser Reichtum bedeutet nicht Geldbesitz, sondern persönliches und gemeinschaftliches Wachstum. Es geht um die gemeinschaftliche Wachstumskultur der Verschiedenheiten und Eigenheiten. Und deshalb sage ich, ein Ort, wo es auch eine Moschee gibt und der Ruf des Muezzin erklingt, ist reicher als der Ort, wo mittags nur die christlichen Glocken zu hören sind. Und gerne füge ich hinzu, ohne irgendeinen türkischstämmigen in Deutschland Verantwortung aufhalten zu wollen für die Verhältnisse in seinem Herkunftsland. Dies gilt auch für Izmir oder Adana. Dort wird es ebenfalls reicher zugehen, wenn auch christliche Glocken erklingen dürfen, nicht nur der Ruf des Muezzin. Und hüben wie drüben, in beiden Gesellschaften, wenn sie denn beanspruchen wollen, Kulturen zu sein, hat selbstverständlich auch der Nichtgläubige Platz. Also einer wie zum Beispiel ich. Es ist die Stelle innerhalb meines Beitrags, an der ich einen anderen Begriff als den Begriff der Integration vorschlagen möchte. Wenn wir unsere Verschiedenheiten so zusammendenken, im Sinne der Bewahrung wie im Sinne der Verbundenheit, wieso dann nicht diese Verschiedenheiten zusammendenken im Sinne von Lern- und Wachstumschancen für alle Beteiligte? Wieso dann nicht zurückgreifen auf ein Konzept und auf einen Begriff, den uns der Schweizer Psychoanalytiker Jürg Willi schon von mehr als 30 Jahren vorgeschlagen hat? Auf das Konzept und den Begriff der Koevolution, auf die, wie er sagt, Kunst des gemeinsamen Wachsens. Individuum und Kultur insgesamt, Künste und Wissenschaften, Wirtschaft und Politik, so Willi, können sich nur in der Wechselwirkung zueinander entfalten. Nicht in der Abschirmung von Außeneinflüssen entwickeln wir uns weiter, so der Zürcher Psychotherapeut, sondern durch wechselseitige Herausforderung, Empathie und Akzeptanz, durch Stärkung des jeweils Einzelnen und durch die Beförderung der Verbundenheit aller. Das bedeutet in unserem Zusammenhang, Integrationspolitik als Koevolution ist stets auch Selbstveränderungspolitik auf Seiten der Gastgebergesellschaft. In diesem Sinne stellen Zuwanderer, egal welcher Herkunft und Art, nicht nur Objekte von irgendwelchen Maßnahmen dar, sondern auch Subjekte, die von ihren Partnern auf der anderen Seite ebenfalls Aktivitäten erwarten dürfen. Konkret: Deutschkurse für Ausländer an den Volkshochschulen, okay, aber bitte auch Kurse für Inländer an den Volkshochschulen über den Islam, über türkische Literatur und Musik. Was Kinder ab dem 3. Lebensjahr gebacken kriegen, Neugier und Interesse, Sympathie und Offenheit für alles Fremde, das sollten auch Erwachsene noch hinbekommen. Von anderen lernen können und das andere lernen wollen. Übrigens ist Letzteres nicht zuletzt ein Definitionskriterium von Kultur. Sie will lernen, nicht leiten. Was alles deutsche Inländer daran hindert, diese Offenheit und Selbstveränderungsbereitschaft aufzubringen, kann ich hier nicht erläutern. Nicht auch die Gründe für Fremdenfeindlichkeit und Fremdenangst. Da möchte ich nur feststellen, dass dies alles keine angeborenen Naturkonstanten sind. Betonen möchte ich zum Schluss, was gemeinsame Geltungsgrundlage für uns alle bei diesem Koevolutionskonzept ist. Es ist das Menschenrechtsdenken im universellen Maßstab. Es ist das, was von Hans Küng, dem katholischen Theologen, als Projekt des Weltethos ins Leben gerufen worden ist. Es ist das, was als sogenannte goldene Regel überall auf diesem Erdball entwickelt worden ist und das vor urlangen Zeiten schon, im Hinduismus nämlich und im Judentum, im Buddhismus, im Christentum und im Islam. Wenn es im deutschen Volksmund heißt, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu, so hat das der Islam noch ungleich menschenfreundlicher ausgedrückt, nicht nur als Abwehr des Negativen, sondern als Prinzip der Menschenfreundlichkeit. Ich zitiere Nummer 13 aus den 40 Hadithen der Sunna. Zitat: Keiner von euch ist ein Gläubiger, solange er nicht seinem Bruder wünscht, was er sich selber wünscht. Zitat Ende. Und da ich von der Globalität dieses Menschenrechtsdenkens gesprochen habe, füge ich an dieser Stelle gerne hinzu, auch Heimat ist nur dort, wo dieses Menschenrechtsdenken Gültigkeit hat. Es ist die Utopie des prinzipiell unverletzbaren Menschen, die Utopie ihrer guten Gemeinschaft miteinander, bei Wahrung gerade ihrer Verschiedenheiten. Und wenn Identität zurückgeht auf die Geschichte unserer Identifizierungen, und hier sind individuelle, nicht die verheerend national-kollektivistischen Identifizierungen gemeint, dann ist menschenrechtliche Identität eben die Geschichte unserer Menschenrechtsidentifizierungen. Und diese gehen, ich betone es noch einmal mit aller Deutlichkeit, weit über sogenannte leitkulturelle und nationalistische Begrenzungen hinaus. Wir Menschen brauchen in unserem Innern nicht mehr Staat im Kopf, sondern unsere Staaten brauchen in ihrem Innern mehr Menschlichkeit. Und so sage ich, überall auf der Welt leben Menschen. Bleiben wir auch Menschen, wenn Menschen aus fremden Welten zu uns kommen oder aus Not und Krieg und Hunger zu uns fliehen. Frontex jedenfalls ist das Gegenteil jeglicher Humanität. Und kein Ausländeramt in Deutschland oder der Welt darf verkommen zu einer innerstaatlichen Frontex-Wachstation. Unabdingbar schätzenswert ist alles an Identität bei dem einen, was die Identität bei dem anderen für ebenso unabdingbar schützenswert hält. Nur so stellen wir die Angstfreiheit zwischen den Menschen her und die humane Verbundenheit aller Menschen miteinander bei Wahrung ihrer jeweiligen Einzigartigkeit. Kein anderer hat das besser ausgedrückt als der türkische Dichter Nazım Hikmet in seiner Einladung, in seinem Davet. Leben wie ein Baum, einzeln und frei und brüderlich wie ein Wald. Das ist unsere Sehnsucht.
Nach diesem schönen Instrumentalstück aus der griechisch-türkischen Produktion mit Maria Faranturi und Zülfü Livaneli sind wir am Ende unserer Sendung. Diese Sendung des Magazin International mit Holger Platter wird wiederholt am Mittwoch, den 23. Januar um 11 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Kleinecke. Macht's gut, tschüss.